Der weiße Kombi von Herrn U ist gepackt und rollt vom Hof des Rainforest Retreats. Nach einem allerletzten Blick auf den Genwirrpool tritt Herr U leicht aufs Gas und biegt nach links in den Ort Franz Josef ab. Er erreicht die Brücke, über die er gestern Morgen gewandert ist, und folgt dahinter dem Highway in die andere Richtung, weg vom Gletscher. Sein erster Teilabschnitt des heutigen Tages ist ein kurzer. Auf seinem Beifahrersitz liegt neben seinem Reiseführer der Zettelschnipsel, auf dem Mel's Favorite Stops to Wanaka stehen. Melanie, die Verfasserin dieser Liste, hat den Zettel Herrn U bei seinem Checkout aus dem Hotel überreicht und ist eine Auflistung von Sehenswürdigkeiten auf dem Weg von Franz Josef bis zum weiter südlich gelegenen Ort Wanaka. Für den Erfolg seines ersten Stopps am heutigen Tag ist das Wetter mitentscheidend. Sonne wäre gut, es ist aber grau, sieht nach Regen aus und das Wetter ist nun mal so, wie es ist. Nach 30 Minuten Fahrt erreicht Herr U auf Höhe des Fox-Gletschers den Parkplatz, von dem aus er zum Lake Matheson wandern will. Der See ist eines der Postkartenmotive Neuseelands und in fast jedem Kartenständer in den Touristeninformationen zu finden. Auch im Reiseführer wird er natürlich erwähnt. Daneben ein tolles Foto mit dem See und der eigentlichen Attraktion, die aber nur bei gutem Wetter zu erleben ist. Wo wir jetzt wieder beim eigentlichen Problem, nämlich dem Wetter, sind. Im fast stillruhenden See spiegelt sich an Sonnenscheintagen das Gebirge und der Foxgletscher so, dass diese eindrucksvolle Kulisse auf dem Kopf stehend nochmal zu sehen ist. Nur heute, Pustekuchen, spiegelt sich nur der graue Himmel und ein Hang im nicht ganz so stillen See. Okay, man kann nicht immer gewinnen, denkt sich Herr U, als er auf der extra für Touristen und Fotografen installierten Holzplattform am Ende des Sees steht, von der man aus diesen, wie bereits erwähnt und nur bei Kaiserwetter bedingten, Anblick genießen kann. Herr U blickt dafür auf eine graue Bergwelt, die sich in den leichten Wellen des Lake Matheson spiegelt. Eine gute Sache hat aber dieser kurze Ausflug dennoch. Es regnet wenigstens nicht. Noch nicht. Kurz hinter dem Foxgletscher erreicht Herr U mit seinem Auto eine Baustelle. Vor einer Ampel muss er anhalten, der Highway vor ihm ist nur einspurig befahrbar. Zusammengeschobene Berge aus Erde und Gestein sind zu sehen und Herrn U wird bewusst, dass dies die Stelle ist, an dem der Erdrutsch zutage ging, der die fast zweitägige Sperrung des Highways nötig machte. Als die Ampel auf grün springt, rollt Herr U an einer nicht gerade winzigen Schneise vorbei, die das Wasser und der Schlamm in den Hang geschlagen hat. Radlader schieben weiterhin Erde zur Seite und nun sieht Herr U auch gebrochene und zersplitterte Äste, ja sogar Bäume. Die Gewalt, mit der hier alles zu Tal floss, ist noch zu spüren. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass Herr U in Neuseeland die Kraft der Natur zu spüren bekommt. Das Gefühl, klein und als Mensch machtlos gegen Naturgewalten zu sein, hatte er bereits gestern am Franz-Josef-Gletscher und wie erwähnt, wird Herrn U's Mund noch so manches Mal offen stehen bleiben, wenn ihm diese Tatsache erschreckend deutlich präsentiert wird. Hinter der Baustelle ist dann wieder freie Fahrt, wenn man gute Wischblätter hat. Mittlerweile hat Petrus es sich anders überlegt und schickt wieder Wassermassen vom Himmel gen Südhalbkugel. Der Regen prasselt auf die Windschutzscheibe von Herrn U. Hier und jetzt etwas zu besichtigen macht 0,0 Sinn. Also fährt Herr U weiter, Kilometer um Kilometer durch kurvenreiche Täler, die sich zwischen links und rechts auftürmenden tiefgrünen Berghängen befinden. Die Blätter der Bäume glänzen vom ablaufenden Regenwasser, das sich wie aus offenen Schleusen über sie ergießt. Als der Highway sich wieder dem Ozean nähert, wird das Wetter schlagartig besser. Plötzlich erstrecken sich Weiden voller Rinder und Schafe neben der Straße. Die Anzahl der Tiere ist gewaltig. Dann erreicht Herr U die Bruce Bay, wunderschön gelegen am Ozean. Ein paar Autos stehen am Straßenrand und es sind Menschen am Strand und im Wasser zu sehen. Herr U verweilt einen Moment im Sonnenschein, dann fährt er weiter. Und mit seinem erneuten Richtungswechsel vom Meer weg ändert sich auch wieder das Wetter zum heftigen Regen und die Landschaft wird erneut waldig, mächtig und beeindruckend. Herr U erlebt somit, dass sich neben der Landschaft in Neuseeland auch das Wetter alle 30 Minuten ändern kann. Gegen frühen Mittag erreicht Herr U eine kleine Ortschaft. Draußen rauscht das Wasser nur so vom Himmel, die Scheibenwischer des Wagens arbeiten auf Hochtouren. Herr U hält im Ort an und beim Aussteigen aus seinem Wagen tritt er mit dem Hacken seiner Schuhe auf das schwarze Gummidichtband seiner Fahrertür. Die Dichtung hing schon die ganze Zeit ziemlich unmotiviert im Türrahmen herum. Jetzt muss Herr U sie unten erstmal wieder festdrücken. So gut, dass sie überhaupt noch geht. Danach betritt er leicht durchnässt ein Restaurant mit dem Charme eines Schützenvereins. Einfache, viereckige Tische stehen verteilt im Raum, an jedem vier Stühle. Bei Bedarf, so scheint es, können diese Tische auch für eine Versammlung zusammengestellt werden. An der Wand sind vereinzelt Wildtrophäen angebracht und starren mit ziemlich toten Augen auf die Teller und Gläser der Gäste. Herr U hat etwas Hunger, ist aber auch gewarnt angesichts seiner Erfahrungen mit der Qualität der Speisen, die ihn in solchen Gaststätten erwartet. Also wird es nur eine hungerstillende Kleinigkeit, eine warme Suppe. Bitte kein Burger oder Fish and Chips. Die Bedienung bedient Herrn U mit ihren tätowierten Armen im Vorbeigehen. Sie spricht Englisch mit einem Akzent, den er nicht entziffern kann. Immer mehr Menschen betreten das vor dem Regen rettende Forsthaus Falkenau New Zealand. Mittlerweile entwickelt sich ein feucht-klammes Raumklima. Draußen dafür scheint sich das Wetter wieder zu beruhigen. Herr U zahlt, verlässt die aufkommende Dampfsauna im Inneren der Gaststätte und will seine Reise fortsetzen. Er drückt den Türöffner auf seinem Schlüssel, öffnet die Fahrerseite und dann die Alarmanlage seines Autos geht los. Sie bellt urplötzlich laut und ohrenbetäubend in der Gegend herum. Herr U schließt noch einmal die Tür mit dem Schlüssel und öffnet wieder den Mechanismus. Diesmal bleibt die Alarmanlage still. Gut, vielleicht nur eine Fehlfunktion. Das Wetter hat auch eine Fehlfunktion und wird nicht wirklich besser. Regen nieselt weiter vom Himmel, als Herr U Curly Tree erreicht. Etwas abseits vom Highway stehen ein paar einzelne Gebäude, die wie eine kleine Farm aussehen. Als Herr U seinen Wagen dort parkt, ist niemand zu sehen. Vor einer kleinen Hütte sind mit Kreide beschriebene Tafeln zu sehen. Auf ihnen steht Whitebait. Herr U tritt näher an die Verkaufsbude heran, an der die Fensterläden nach links und rechts geöffnet sind und somit einen breiten Blick in die Hütte ermöglicht. Kühlschränke sind zu sehen, Pfannen und Kochplatten. Dann öffnet sich die Tür am Wohnhaus und ein Mann schreitet freundlich grüßend auf Herrn U und die Küchenbaracke zu. Jetzt, liebe Hörer, dürft ihr wieder mitsprechen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Fragt der Mann Herrn U. Der will wissen, was sich hinter Whitebait versteckt. Der Mann beginnt das Nahrungsmittel zu erklären und nimmt dabei in keinster Weise akzentbefreit Rücksicht auf den nur mit Schulenglisch und Businessamerikanisch ausgestatteten Touristen Herrn U. Irgendwas mit Fisch, einem Ei und Weißbrot. Das versteht Herr U. Die ausführlich vorgetragene Erklärung des Mannes, um welchen Fisch es sich handelt und warum das eine Spezialität ist, erklärt sich für Herrn U nicht. Sein Meeresgetier-Englisch ist selbst seit dem Fish and Chips-Desaster in New Plymouth auf der Nordinsel nicht besser geworden. Die einzigen Details, die Herr U versteht, sind, dass es sich um ganz junge, vor ein paar Tagen erst geschlüpfte Fische handelt. Die werden hier ganz in der Nähe aus dem Wasser gefischt und da sie noch jung sind, können sie, weil zart, im Ganzen verspeist werden. Okay, hier jetzt Die Erklärung. Whitebait, das sind winzige, durchsichtige Fischchen, die jedes Frühjahr in Massen Neuseelands Flussläufe hinabschwimmen. Aus ihnen wachsen später einmal die einheimischen Fischarten Kokopu, Koraro und Inanga heran, wenn man ihnen die Chance dazu lässt. Zum Glück wird Whitebait, obwohl zart und weich, nicht roh serviert, sondern kommt kurz in die Pfanne. Zusätzlich wird ein Ei drüber geschlagen, sodass unter Rühren ein Fischomelett entsteht. Der Mann nimmt das während seiner Ausführung fertig gebratene Gericht aus der Pfanne. Das Eiweiß im Fisch hat diesen weißlich verfärbt. Dann legt der Koch die Oblate auf ein Stück Weißbrot, das auf einem Teller liegt, und überreicht es Herrn U. Der schaut sich das kurz an und probiert am Eck. Schmeckt sogar. Daraufhin überreicht der Whitebait-Omelett-Chef Herrn U. eine kleine Flasche. Bitte keinen 100-jährigen Essig, denkt sich Herr U. Nein, es ist Minzsoße. So essen manche Neuseeländer ihren Whitebait. Herr U. tröpfelt etwas von der dunklen Flüssigkeit auf sein Fisch-Ei-Gemisch und beißt in den Snack. Er kaut kurz einmal im Kreis und stellt fest, dass Whitebait abgefahren lecker schmeckt. Mit Minzsoße. Auf eine zweite Portion verzichtet Herr U. vor seiner Weiterreise dennoch und hofft, dass genügend Kokopu, Koraro und Inanga die Chance haben, auszuwachsen. Neben dem Highway stürzen von den Bergen immer wieder Wasserfälle in kleine und größere Flussläufe. Aufgrund des Regens der letzten Tage ein rauschendes Naturschauspiel während seiner Fahrt. Einen dieser Wasserfälle, die auf Mels Liste stehen, steuert Herr U. jetzt an, die Thunder Creek Falls. Auf einem kleinen Pfad wandert Herr U. den kurzen Weg zum Wasserfall. Was nicht so schön ist an diesem Ort, Sandflies schlagen auch hier wieder ihre Fangzähne in das Fleisch von Herrn U. Die sind echt nervig. Die scheiß Biester sieht man überhaupt nicht kommen und dann zack, Fleischwunde. Auf jeden Fall machen aufgrund dieser Sandflies Besichtigungen deutlich weniger Spaß und Herr U. begibt sich früher als gewollt zurück zu seinem Wagen. Im nächsten Moment wird er lautstark aus seinen zerbissenen Träumen gerissen. Nachdem er den Türöffnerknopf am Autoschlüssel gedrückt hat und das Klacken der sich entriegelnden Türen seines Wagens hört, zieht er wieder den Griff seiner Fahrertür. Urplötzlich heult eine Sirene durch den Urwald Neuseelands und lässt alle umstehenden Menschen inklusive einem erneut erschrockenen Herr U. im Achtung stehen. Herr U. wird umgehend unstet. Er drückt reflexartig wie wild unkontrolliert auf den Knöpfen seines Schlüssels herum. Die Sirene schreit weiter in den Wald, bestehend aus Fahnen und einem Wasserfall. Menschen schauen ihn an. Herr U. macht ein Gesicht, mit dem er vermitteln möchte, das ist tatsächlich mein Wagen, ich möchte das Auto nicht klauen. In Wirklichkeit sieht er aber eher ziemlich dämlich aus und es ist ihm wahnsinnig peinlich. Herr U. springt in den Wagen, steckt den Schlüssel ins Zündschloss und startet den Motor. Die Alarmanlage ist im selben Moment aus. Herr U. verlässt noch einmal seinen Kombi, um zu signalisieren, dass er die Angelegenheit unter Kontrolle hat. Dann setzt er sich wieder, schließt die Fahrertür und verlässt den Ort des heulenden Schreckens. Na super. Noch erkennt Herr U. nicht das Prinzip des Auslösens und Abstellens dieser hupenden Überraschung. Wenn das jetzt immer passiert, wenn er die Tür öffnet, was dann? Schießt es ihm durch den Kopf. Nach ein paar Kilometern hält Herr U. an, steigt aus dem Wagen, verschließt ihn mit einem Druck des entsprechenden Knopfes auf dem Schlüssel. Dann entriegelt er den Wagen wieder und öffnet mit zusammengebissenen Zähnen die Fahrertür. Nichts ist zu hören, die Alarmanlage bleibt still. Er wiederholt den Vorgang erneut, wieder passiert nichts. Dann fällt ihm die Gummidichtung auf, die erneut im unteren Bereich am seidenen Faden hängt. Kann es daran liegen, dass dadurch die Tür nicht mehr richtig schließt? Herr U. fummelt den Kautschuk zurück in die Halterung. Die scheinen aber mittlerweile den Geist aufgegeben zu haben. die zum Anklicken der Dichtung vorgesehenen Zapfen bestehen genau noch aus zwei Stück. In Worten zwei. Herr U muss dieses Problem lösen und er nimmt sich vor, seinen Wagen auf dem Campingplatz nachts nicht mehr abzuschließen. Er schläft ja eh darüber und meint es mitzubekommen, falls sich jemand am Wagen vergreift. Auf jeden Fall möchte er somit verhindern, dass er nachts oder frühmorgens, falls er mal an den Wagen muss, den Campingplatz in seiner vollen Gänze aus dem Tiefschlaf holt. Der nächste Zwischenstopp für Herrn U am heutigen Tage steht an, und zwar an den Blue Pools. Er stellt sein Kombi neben anderen Autos am Straßenrand ab, schließt den Wagen, weil er das hier natürlich machen muss, und begibt sich auf einen kurzen Waldweg zu den Wasserstellen. Als hätte er U sie bestellt, kommt auf einmal die Sonne hinter den Wolken hervor. Nach nicht mal einem Kilometer zu Fuß über einen Bohlenweg aus Holz erblicken die Augen von Herrn U ein sagenhaftes Schauspiel in den Farben Blau. Der Name ist Programm, Blue Pools. Aus einer engen, steinigen Schlucht ergießt sich ein Fluss in ein mit Kieselstein umrandetes Becken. Das Wasser strahlt azurblau. Der Fluss wird von mehreren Gletschern gespeist und ist deshalb extrem kalt. Über dem Becken der Blue Pools erstreckt sich eine Brücke, von der aus man in die dahinterliegende Schlucht schauen kann. Ein paar junge Menschen springen kreischend und obwohl sich da unten fast Eiswasser befindet, von der 5 Meter hohen Brücke in das blaue Becken darunter. Das möchte Herr U auf jeden Fall auch gerne testen. Nein, nicht den Sprung, sondern die Kälte des Wassers. Am Fuß der Brücke hält Herr U seine Hand in das Wasser und stellt fest, dass er da sicher nicht reingeht. Ganz so wahnsinnig ist er dann doch nicht, bezogen auf die Kälte der Blue Pools. Aber für das Auge ist dieses Naturschauspiel auf jeden Fall etwas. Zurück am Wagen öffnet Herr U wieder sein Auto mit dem Schlüssel und macht sich auf das Schlimmste gefasst. Wieder stehen einige Menschen auf dem Parkplatz herum und Herr U freut sich schon darauf, alle aus ihren Gesprächen zu holen. Doch nichts passiert, als Herr U die Fahrertür seines weißen Kombis öffnet. Es gibt weiter keine logische Erklärung des Alarmanlagenproblems. Herr U hat es fast bis nach Wanaka geschafft. Der Wetterbericht sagt, dass es dort sonnig ist. Was sich wettertechnisch an den Blue Pools schon angedeutet hat, wird auf einmal schlagartig sichtbar. Die dichten Wolken sind immer noch sehr präsent, als sich Herr U durch die letzten Ausläufer der Berge schlängelt. Dann erreicht er mit seinem Wagen eine Kuppe. Auf dem Scheitelpunkt kann Herr U auf das blicken, was vor ihm liegt, und ist im nächsten Moment sprachlos. Ein großer See taucht vor ihm auf und mehrheitlich blauer Himmel ist bis weit in die Ferne zu sehen. Herr U stoppt instinktiv seine Fahrt. Er öffnet die Tür seines Autos und stellt sich mit den Füßen auf den unteren Rand des Türrahmens, um etwas höher zu stehen. Dann blickt er in die Richtung, aus der er gekommen ist. Dort hängen graue und teilweise auch schwarze Wolken in den Bergen. In südlicher Richtung, in die er gleich weiterfährt, strahlt die Sonne über der Landschaft und Herr U hat den Eindruck, dass die Kuppe, auf der er im Moment steht, genau die Wetterscheide ist. Dazu dieser riesige blaue See, der sich in Richtung Süden erstreckt. Sein Name Lake Wanaka. Was eine eindrucksvolle Einladung für Herrn U, nach vorne zu blicken und somit auf die schönen Erlebnisse der 9 Tage, die kommen werden. Auf ungefähr der halben Länge des Sees biegt der Highway nach links ab und bumm, blickt Herr U auf einen weiteren riesigen blauen See, den Lake Hawea. Herr U entscheidet spontan, dass er für heute genug Auto gefahren ist und sucht nach einem Campingplatz. Hier will er bleiben. An einem Aussichtspunkt, von dem aus er einen fantastischen Blick über den Lake Hawea hat, bucht Herr U im Ort Hawea einen Stellplatz für die Nacht. Was den Stellplatz für die kommende Nacht angeht, wird es noch besser. Die Dame vom Campingplatz bittet Herrn U, direkt am Wasser zu parken. Er schläft heute also mit Blick auf einen hellblauen See. Aber wie so oft haben manche Dinge auch ihren Haken. In diesem Fall sind es, richtig, Sandflies. Und solange die Sonne noch scheint, wird dieses Problem auch anhalten. Es ist sicher gut, auch etwas gegen dieses Problem zu unternehmen, und Herr U macht sich auf den Weg zur Rezeption, ob dort eine Lösung zum Schutz vor der nervigen Sandfly-Zerfleischung zu finden ist. Und ach wie schön, es gibt sie, zwar überteuert, aber das ist jetzt egal. Zum einen ein Spray, das die Viecher abschrecken soll, wer weiß, ob es hilft, und eine Creme, die Herr U auf die Bissstellen schmieren soll. Auf keinen Fall soll er an den Wunden kratzen. Die haben echt gut reden, nicht kratzen. Die scheiß Bisse jucken wie Sau. Das Sandfly-Spray riecht wie Mückenspray in Deutschland, und Herr U stellt fest, dass es nur 100%igen Schutz gibt, wenn die Sonne untergegangen ist und die Blutsauger sich pennen gelegt haben. Dann ist da noch das Problem mit dem Auto, beziehungsweise das der Alarmanlage. Wieder hat Herr U die sich in einem wirklich traurigen Zustand befindende Dichtung an den letzten zwei Klammern in den Rahmen der Tür gedrückt. Hier muss wirklich etwas geschehen, und Herr U arbeitet an Möglichkeiten, wie er das schwarze Gummi ein für alle Mal befestigen kann. Zum Glück sprang in den letzten Stunden während seiner Tür- und Kofferraumöffnungspflichten die Alarmanlage nicht an. Er muss halt dann doch immer mal wieder an warme Klamotten, besonders abends, und natürlich liegen Essen, Trinken und Kochutensilien hinter der Heckklappe. Die Sonne geht jetzt über dem Lake Hawea unter, und Herr U sitzt in seinem Campingstuhl mit einem Glas Wein in der Hand. Er freut sich darüber, dass er wieder unter freiem Himmel schlafen kann und dass es, laut Wetterbericht, wieder sonniger wird. Die Berge wird er auf seiner Reise wieder erleben. Immerhin steht noch der Mount Cook auf seiner Liste. Aber der wird noch ein paar Tage auf Herrn U warten müssen. Zuerst einmal geht es für ihn nach Wanaka, dann Queenstown und dann kommen die Fjorde Neuseelands. Herr U sitzt hier in einem Campingstuhl über 18.000 Kilometer Luftlinie von zu Hause entfernt. So weit südlich war er in seinem Leben noch nie auf dem Erdball. In Deutschland hat der neue Morgen dieses Tages gerade begonnen. Dort zu Hause ist Adventszeit. Die Weihnachtsmärkte sind geöffnet und die Menschen trinken Glühwein. Für Herrn U geht dieser Tag jetzt hier zu Ende. In kurzer Hose, mit T-Shirt, an eine Gummidichtung denkend, mit zu Bett gehenden Sandflies, tollen Farben und Bildern der Natur im Kopf und einem Glas Rotwein.